nehmen wir 30 Kilometer, man läuft 15 Kilometer in eine Richtung, Wendepunkt und zurück. Und auf dem Rückweg wird man plötzlich immer schneller. Dann sollte man das auf jeden Fall mitnehmen. Also eine Variation auch im Long Run zu haben, ist sehr sinnvoll in der Geschwindigkeit und besonders natürlich dann am Ende zu steigern.
Viele LäuferInnen laufen jahrelang dieselbe Hausrunde und dieselben Intervalle und wundern sich dann, dass die Leistung irgendwann stagniert. Dabei ist das kein Wunder, denn wer beim Laufen echte Fortschritte machen will, braucht neue Trainingsreize. Und welche Trainingsreize dich wirklich voranbringen und auch von Profis erprobt sind, verrät in dieser Folge Deutschlands erfolgreichste Straßen- und Bergläuferin und Olympiateilnehmerin Dr. Laura Hottenrott. Neben ihrer Laufkarriere ist Laura nämlich auch promovierte Sportwissenschaftlerin. Ganz wie ihr Vater und Trainer Professor Dr. Kuno Hottenrott, der auch schon mal im Podcast bei uns zu Gast war. Laura weiß also auf theoretischer und praktischer Ebene ganz genau, wie der Körper tickt. Wir sprechen mit ihr über die Variation im Training und klären, welche Trainingsreize wann sinnvoll sind. Wir checken, ob Training mit Vorermüdung oder Doppeleinheiten für HobbyläuferInnen geeignet sind und welche physiologischen Anpassungen ein Longrun mit Endbeschleunigung auslöst. Außerdem teilt Laura mit uns, wie sie persönlich Fahrtspiele und Crosstraining integriert und wie man herausfindet, ob ein neuer Reiz überhaupt angeschlagen hat. Hier spricht Elliot von Achilles Running und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser sehr lehrreichen Folge. Liebe Laura, freut mich sehr, dich hier im Achilles Running Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
Ja, lieber Elliot, danke für die Einladung. Mir geht's gut soweit.
Das freut mich. Bist du jetzt eigentlich offiziell in der Off-Season oder noch gar nicht? Was ist, also hast du da schon irgendwelche Infos, die du mit der Public teilen möchtest?
Tatsächlich, auch wenn ich dieses Jahr schon, oder sagen wir mal, so viel Rennen in einem Jahr gemacht habe wie noch nie, ist aktuell keine Off-Season, sondern ich befinde mich im Aufbau auf einen flachen Straßenmarathon.
Okay, krass. Also ich muss dir erstmal zu deinem krassen Laufjahr gratulieren. Da ist ja super viel passiert, hast du jetzt auch gerade schon ein bisschen angesprochen. Du hast ja unglaublich viele Rennen dieses Jahr gemacht und auch super erfolgreich, ne? Deswegen, ich will dir gratulieren zu den vielen Siegen, die du da nach Hause gebracht hast. Unter anderem hast du vor kurzem den Jungfrau-Marathon gewonnen, ne? Dann da sogar einen Streckenrekord aufgestellt. Jetzt gerade erst beim Frankfurt-Marathon neulich warst du die beste deutsche Läuferin. Bist du bisher zufrieden mit dem Jahr oder wie sieht's da aus?
Ja, danke schön. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Also ich wollte nach den Olympischen Spielen letztes Jahr, dieses Jahr einfach mal was Neues wagen und ich liebe einfach am Laufen die Wettkämpfe und ich finde, jeder Wettkampf bringt einem so viel weiter. Also man lernt so viel dazu und man wächst über sich hinaus und dafür wollte ich das Jahr nutzen und ich bin total dankbar, dass ich es wirklich geschafft habe, auch so viel Rennen zu machen. Das kann man ja vorher gar nicht so ganz planen. Man muss ja immer gucken, wie sieht es aus mit der Recovery nach den Rennen? Ist man überhaupt bereit für den nächsten Start? Und ja, da bin ich einfach mega dankbar für meinen Körper, dass er mich diese vielen Rennen hat machen lassen.
Ja, total. Das ist auch wirklich das A und O, ne? So, dass die Gesundheit stimmt, keine Verletzungen und so. Daumen sind natürlich gedrückt, dass auch weiterhin so gut läuft. Hast du irgendein Highlight? Hast du irgendein Lowlight? Was würdest du so als vielleicht kleine Recap da ansagen für 2025?
Ich würde sagen, ein bisschen Tiefpunkt war der Einstieg in die Saison. Ich hatte mir für das Highlight Deutsche Meisterschaften Hannover Marathon eigentlich mehr ausgerechnet. Und bin aber dann 3 Wochen vorher in der entscheidenden Phase ziemlich krank geworden. Also ich hatte einen grippalen Infekt. Und ja, da war ich schon echt ziemlich down, weil ich mich erstens von Hannover schon verabschiedet hatte. Dann aber dann so in letzter Minute doch wieder gut fit geworden bin. Und ja, am Ende war es dann nicht so ganz das Rennen, was ich mir vorgestellt habe. Aber unter den Gegebenheiten habe ich es noch sehr gut ins Ziel gebracht. Ich bin dann 2:27 gelaufen und Zweite geworden. Aber das war schon so ein bisschen low, wenn man halt ja eigentlich so das Highlight hat und halt kurz vorher krank wird und ich glaube, das kennen viele.
Ja, total.
Das war wirklich nicht so schön. Und ja, das Highlight war, ich würde sagen, der Sieg beim UTMB Eiger,
ja,
weil das so die anspruchsvollste Strecke für mich war, die längste und das Ganze auch ziemlich überraschend dann war, ja.
Ja. Ja, das war total faszinierend. Da bist du ja über 50 Kilometer Distanz gelaufen. Das war natürlich super krass. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hattest du in deinem Instagram-Post auch gesagt, dass du es selber nicht erwartet hättest, oder? Dass du dich da so, also dass du so zu Höchstform auflaufen würdest an dem Tag?
Ja, ich hatte riesigen Respekt vor dem langen Downhill, der halt auch sehr technisch war, da ich zuvor halt eher nur kürzere Downhills oder mehr Uphill-Rennen gelaufen bin. Und die Konkurrenz auch im Downhill sehr stark war.
Ja.
Viele Rennen entscheiden sich halt auch da. Also man kann noch so viel Zeit bergauf gewinnen. Wenn man die bergab im Technischen verliert, dann war es das halt.
Ja.
Und da war ich einfach ja mega stolz auf mich selber, dass ich es im Downhill dann so geschafft habe, über mich hinauszuwachsen. Denn im Training ist man dann doch häufig vorsichtig und im Wettkampf geht man mehr Risiko.
Ja, super krass auf jeden Fall da. Auch nochmal gratuliere von der ganzen Community natürlich. Laura, du bist ja nicht nur Spitzenathletin, sondern auch gleichzeitig promovierte Sportwissenschaftlerin. Ich weiß gar nicht, ob unserer Community das so bewusst war oder allen aus der Community das so bewusst ist, weil man natürlich immer sehr viel aus deiner Läuferin-Karriere mitverfolgt. Aber das vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund tritt, das wollen wir heute natürlich ein bisschen hervorheben. Und da würde ich dich gerne mal fragen, wie dich auch so, ja, diese wissenschaftliche Perspektive, die du mitbringst, vielleicht auch im Training beeinflusst, weil das ist doch wahrscheinlich was total Praktisches, oder? Dass du irgendwie die Sportwissenschaft dann so hinter dir hast, kannst du sowas einfließen lassen oder ist das dann eigentlich so eine separate Sache, die du eher trennst?
Doch, das spielt schon viel zusammen. Also ich habe erst Biologie damals studiert und bin dann rübergewechselt in die Sportwissenschaft und habe dann auch da in der Trainingswissenschaft promoviert, weil mich einfach ja das Thema natürlich total interessiert. Und es ist ja so, wenn man für ein Thema brennt, dann ist es nicht nur Job, sondern ist es halt auch Leidenschaft. Und im Training beeinflusst es mich halt so, dass ich halt schon schaue, dass ich mit den Stunden, die ich trainiere, halt auch das meiste rausholen möchte. Also wir überlegen ganz genau, also wir heißt immer eigentlich in der Diskussion und in der Absprache mit meinem Vater, also meinem Trainer, der ja auch Sportwissenschaftler ist, wann machen welche Reize am meisten Sinn und wie kann ich einfach dann auch ein Training so gestalten, dass halt die Einheit mir am meisten bringt? Also, dass ich halt nicht ohne Zielsetzung trainiere, sondern jede Einheit verfolgt ein ganz bestimmtes Ziel. Und das macht man sich halt auch immer wieder bewusst. Also, welche Anpassungen im Körper möchte ich durch eine bestimmte Einheit oder einen bestimmten Trainingsblock oder einen bestimmten Trainingszyklus hervorrufen? Und dementsprechend überlegt man halt, okay, welche Reaktion im Körper löst das Ganze aus?
Ja.
Und liest natürlich auch immer, was gibt es für neue Studien? Was gibt es verschiedene Trainingsansätze? Und dann guckt man natürlich, was funktioniert individuell am besten.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass du da vielleicht dann auch manchen Athletinnen so einen kleinen Schritt voraus bist, weil du natürlich auch nah dann auch an der Fachliteratur irgendwie dran bist und da irgendwie vielleicht auch mehr Research selber betreibst, es vielleicht auch, also natürlich auch ein größeres Verständnis selber dafür mitbringst, weil du es ja nun mal studiert hast und darin promoviert hast, ist natürlich ein großer Vorteil. Super spannend, wie du das dann so miteinander kombinierst. Wir wollen ja heute auch über Trainingsreize sprechen, ganz klassisch, und dafür dachten wir, bist du die perfekte Expertin, weil du es natürlich am eigenen Körper ausprobierst, aber auch die Theorie dahinter kennst. Vielleicht erstmal ganz grundlegend, was sind denn aus wissenschaftlicher Sicht neue Trainingsreize? Also genau, warum ist Variation da irgendwie so wichtig? Was bringen die uns? Vielleicht holst du uns da erstmal ganz grundlegend ab.
Genau, also neue Trainingsreize bedeutet immer etwas zu machen, was halt aus der Routine rauskommt. Also wenn man halt, sagen wir mal, immer im flachen Gelände trainiert und den einstündigen Dauerlauf durchführt, dann ist es ja als Beispiel schon mal, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, ein neuer Reiz, wenn man plötzlich ins Gelände geht. Und das merkt man ja insbesondere, wenn man dann einen längeren Downhill läuft. Also das ist ein ganz neuer Reiz für die Oberschenkelmuskulatur. Und den Reiz, den spürt man dann auch mit deutlich Muskelkater. Führt man aber regelmäßig Bergablaufen im Training durch, wird man spüren, man kriegt irgendwann keinen Muskelkater, obwohl man vielleicht 500 bis 1000 Höhenmeter bergab gelaufen ist.
Ja.
Also man kann ja immer sehr gut sehen, wie man auf neue Reize reagiert. Oder aber natürlich Schwellentraining ist ein neuer Trainingsreiz, wenn man das vorher nicht durchgeführt hat. Also alles eigentlich, was aus dem herauskommt, was man sonst macht und was neu ist für den Körper und an das er sich halt neu anpassen muss. Und wenn er sich daran wieder angepasst hat, dann muss man natürlich schauen, okay, was ist der nächste Reiz, den ich setze. Wichtig bei dem Ganzen ist aber immer, nicht zu viele Reize dem Körper gleichzeitig zu geben.
Ja, das wäre jetzt nämlich auch meine Frage. Wahrscheinlich kann man es da auch dann ein bisschen kontraproduktiv übertreiben, ne? Wenn man an verschiedenen vielleicht so Stellschrauben gleichzeitig dreht.
Ganz genau. Also man muss immer wissen, wo bin ich gerade, also wo ist mein Ist-Zustand und wo möchte ich hin und dann schauen, okay, setze ich vielleicht erstmal einen Reiz durch ein umfangsbetontes Training oder setze ich einen Reiz durch Intensität, aber es macht keinen Sinn, wenn man zum Beispiel aus der Saisonpause kommt und man möchte alles gleichzeitig, man möchte Intensität erhöhen, Umfang und am besten noch Schnelligkeit.
Ja.
Und das kann nur zu Überforderung führen, sondern man muss gucken, wie baue ich die Dinge sinnvoll nacheinander auf.
Ja. Woran merke ich denn jetzt als Athlet, wann es Zeit ist für einen neuen Reiz? Erst wenn quasi mein Training stagniert oder sollte ich da schon früher eingreifen?
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil wenn man überlegt, wie merkt man denn, dass man im Training stagniert? Also wenn man immer ungefähr gleich trainiert und ungefähr bei gleicher Intensität, spürt man das ja gar nicht mehr, weil das funktioniert ja eigentlich gut.
Ja.
Stagnation merkt man natürlich dann, wenn man, sagen wir mal, einen 10-Kilometer-Lauf sich in der Zeit halt nicht steigert und man möchte natürlich vorwärts kommen. Das ist eine Sache, wo man Stagnation auf jeden Fall dann spürt, weil der Körper irgendwann das Gleiche so gut kennt und man sich dadurch auch so gut anpasst. Einfaches Beispiel ist auch immer, wenn man zum Beispiel nie auf dem Laufband trainiert hat und beginnt dann mit dem Laufbandtraining, ökonomisiert sich der Körper an das Laufband und am Anfang fallen einem vielleicht, wenn man sagt, man läuft, sagen wir mal, 12 km/h, diese 12 km/h irgendwie motorisch noch etwas schwieriger, aber irgendwann hat man es so gut raus, dass man mit diesen 12 km/h auf dem Band einen Laufstil hat, der dem Laufband fast angepasst ist und die Intensität bei 12 km/h dann etwas niedriger ist. Geht man dann wieder ins Gelände, würde man spüren, okay, im Gelände fühlt sich wieder ein bisschen schwieriger an. Also der Körper lernt immer sehr schnell. Und es ist wichtig, ihm immer wieder was zu geben, was neu ist, weil er sich halt an das Gleiche dann irgendwann anpasst.
Das heißt auch, was eigentlich dann so Hand in Hand damit geht, ist, dass man auch immer seinen eigenen Status immer wieder abprüft, ne? Also eigentlich immer wieder trackt, wo man gerade steht, um überhaupt erstmal zu merken, dass man stagniert, ne? Das machen ja leider auch viele HobbyläuferInnen vielleicht nicht so regelmäßig und fühlen sich einfach nur dann gut auf ihrer gewohnten Runde, gucken dann aber vielleicht gar nicht so sehr, ob es jetzt wirklich vorangeht, weil manchmal, ja, vielleicht manchmal bewertet man es auch einfach nur nach Gefühl und dann geht man nicht so sehr in die Zahlen rein.
Ja, es ist natürlich auch nicht immer nur das Ziel, dass man ja Leistungssport betreibt und eine bestimmte Zeit schneller laufen möchte. Ja. Aber insgesamt ist es auch gut, wenn man einfach auch neue Reize auf das System gibt, weil neue Reize auf die Muskulatur wirken sich positiv aus, indem man vielleicht auch mal nicht nur läuft, sondern auch andere Alternativsportarten betreibt oder aber sich einfach auch mal neu fordert, aus der Komfortzone rauszukommen und neue Reize setzt, um auch einfach vielleicht zu der eigenen Routine was Neues ergänzen zu können, was einem dann doch gut gefällt.
Ja, total. Und wir haben uns da ja auch ein paar coole Trainingsreize ausgesucht, über die wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Vielleicht erstmal noch vorher, wenn du ein bisschen aus dem Nähkästchen deines Athletinnen-Daseins plaudern möchtest, was waren denn vielleicht so die verrücktesten oder unkonventionellsten Trainingsreize, die du schon mal selber am eigenen Körper getestet hast?
ja, tatsächlich. Also wir führen im Winter oft, also nach der Saisonpause, steigen wir ein mit Skilanglauftraining. Also ich mache das total gerne und mein Vater hat mir das seit klein auf auch beigedacht. Er hat eine sehr gute Technik. Und dann ist es aber so, dass ich normalerweise in Livigno sind wir oft im Winter, dann neben dem Skitraining, aber trotzdem noch ein paar Dauerläufe mache. Weil oft ist es im Dezember und Ende Dezember laufe ich dann noch einen Silvesterlauf. Das heißt so, ja, 2/3 Skitraining, 1/3 Lauftraining. Und ich weiß noch genau, ein Jahr, das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her, hatte es so viel geschneit in Livigno, dass wir dort angekommen waren und es hat einfach nicht mehr aufgehört zu schneien und es gab keinen einzigen Weg, wo man laufen konnte. Oh. Und das aber nicht nur für 1, 2, 3 Tage, sondern für die komplette Zeit, wo wir da waren. Und also das hatte keinen Sinn gemacht, da durch den Tiefschnee zu stapfen. Die konnten nicht mehr die Wege räumen.
Krass.
Und dann haben wir nur Skitraining gemacht. Also am Anfang waren noch keine Läufe, dann ist man nur mit den Skiern durch den Tiefschnee gestapft. Mhm. Und haben ganz viel Skitouren gemacht und Skilanglauf. Und das war gar nicht so geplant. Also ich hatte da natürlich auch Angst, oh, bei dem Silvesterlauf möchte ich aber gut abschneiden. Wenn ich jetzt nur mit den Skiern die ganze Zeit trainiere, wie kann das denn was werden? Aber tatsächlich war mein Vater recht optimistisch und meinte, das ist doch ein neuer Reiz, das probieren wir jetzt mal aus. Und ich bin damals tatsächlich, das waren die 15 Kilometer von Werl nach Soest, dann damals Bestzeit sogar gelaufen. Also Krass. Es hat gut funktioniert. Es war natürlich nicht so ganz so lange Strecke, sodass muskulär das gut zu halten war, aber es war eine interessante Erfahrung. Und jetzt setzen wir auch oft darauf, dass wir wirklich mehrere Wochen auch kaum laufen und nur mal alternativ trainieren, um auch einfach dem Körper mal so ein Reset zu geben. Also es macht Sinn, wenn man mal im Jahr eine Phase hat, wo man halt das ganze Stützungsbewegungssystem mal entlasten kann. Und das war wirklich eine unkonventionelle Erfahrung, würde ich sagen, dass man halt einfach mal gar nicht laufen konnte wegen dem Schnee.
Total faszinierend. Ich glaube, das ist vielleicht auch gut zu hören für die Leute da draußen, weil auch gerade unsere ambitionierten HörerInnen da draußen natürlich, für die ist Worst Case, nicht laufen gehen zu können. Ne? Und wenn sie jetzt vielleicht hören, sogar eine Profiathletin hat manchmal Phasen, in denen sie nicht laufen geht und vielleicht wirklich mal so ein ganz alternatives Training stattdessen macht. Ich glaube, das kann vielleicht nochmal so ein paar auch mentale Impulse setzen. Deshalb cool, dass du da irgendwie auch deine Erfahrungen jetzt gleich mit uns teilst. Lass uns gerne mal in den ersten Reiz gehen, den Leute wahrscheinlich noch kennen, also der jetzt gar nicht so verrückt ist, das Training mit Vorermüdung. Also ich kenne das ja immer so, das Konzept, dass man entweder in 2 unterschiedlichen Einheiten, zum Beispiel Krafttraining vorher, ne, die Beine erstmal so vorbelastet und dann später am Tag vielleicht nochmal einen Longrun oder sowas macht oder das sogar innerhalb von einer Einheit kombiniert. Also dass man vielleicht nach dem Longrun nochmal 20 Minuten Beintraining oder so macht. Was ist denn für dich Training mit Vorermüdung, vielleicht aus sportwissenschaftlicher Sicht oder auch für dich als Profiathletin?
Ja, Training mit Vorermüdung ist aus wissenschaftlicher Sicht was du gerade angesprochen hast, dass man eine Vorbelastung hat und anschließend dann noch die Haupttrainingseinheit durchführt. Also man könnte jetzt, wie du gesagt hast, eine Vorermüdung machen, indem man vorher ein Beinkrafttraining macht und dann ein Lauftraining. Führe ich das durch? Nein. Also wir machen kein schweres Krafttraining und anschließend eine Laufeinheit. Aber zum Beispiel nutze ich Vorermüdungen ja eigentlich schon selten, aber wenn dann sowas wie ich fahre mit dem Fahrrad zu einem 10 Kilometer Volkslauf und laufe dann den 10 Kilometer Volkslauf und fahre mit dem Fahrrad wieder zurück. Also ich hatte schon ein bisschen eine Vorermüdung, vielleicht durch das Radfahren davor. Oder ja, wenn ich natürlich viele Trainingseinheiten hintereinander habe, gehe ich nicht frisch in die Trainingseinheit rein. Aber so, um wirklich grundsätzlich zu sagen, ich ermüde die Beinmuskulatur vorher durch zum Beispiel ein spezifisches Krafttraining oder durch einen harten Intervalllauf und setzt dann noch einen oben drauf, würde ich einerseits aus Leistungssportsicht, aber auch im ambitionierten Hobbybereich nicht empfehlen, weil das Risiko, sich zu verletzen, ist sehr groß. Also wenn unsere Beinmuskulatur wirklich ermüdet ist, dann arbeitet sie nicht mehr richtig und das kann halt wirklich dann auch schnell dazu führen, dass man sich eine Zerrung holt, Muskelfaserriss oder ähnliches. Also ja, aus meiner Sicht nicht unbedingt zu empfehlen.
Ja, auch gerade bei den Intensitäten, mit denen ihr trainiert, wahrscheinlich dann wirklich sehr risikoreich. Finde ich spannend, dass es gerade auch Krafttraining dann in der Kombi nichts ist, was du einsetzt. Aber Radfahren hast du ja gerade angesprochen, wäre dann was noch kombinierbar ist. Wahrscheinlich, weil es nicht ganz so belastend auf die Gelenke sich auswirkt, oder?
Genau, also wenn ich jetzt nicht die Beine vorher ermüde, sondern eine Radtour vorher habe, das fühlt sich eigentlich ganz gut an, dass man dann laufen geht. Ich meine, kennt man ja auch aus dem Triathlon, das wissen wir ja, dass Radfahren und Laufen anschließend funktionieren kann.
Ja, total. Ja, aber du hast ja auch gerade schon angesprochen, die doppelten Einheiten. Also das ist ja eine Sache, die du tatsächlich machst. An manchen Tagen Genau, hast du zwei Trainingseinheiten? Ich nehme mal an, nicht noch mehr, aber zwei ist wahrscheinlich schon eine Sache, die häufiger vorkommt. Doppelte Einheiten können ja auch ein Trainingsreiz sein. Ist, glaube ich, so im Breitensport ein bisschen seltener, weil viele natürlich auch dann nicht die Zeit haben, zwei Einheiten an einem Tag zu machen, schon gar nicht längere Einheiten. Aber wie ist es denn bei dir? Also wie und vielleicht auch warum nutzt du die so in deinem Trainingsplan?
Also zwei Einheiten sind so das Maximum. Also ich würde auch keine drei Einheiten am Tag machen. Beide Einheiten verfolgen dann aber ein unterschiedliches Ziel. Also häufig ist es so, dass ich eine Trainingseinheit am Vormittag habe, die die Trainingseinheit am Nachmittag vorbereitet. Also wenn ich ein intensives Intervallprogramm oder einen Tempodauerlauf am Nachmittag habe, dann würde ich am Vormittag einen lockeren Dauerlauf machen, der die Einheit etwas vorbereitet, vielleicht noch etwas Laufkoordinationsübungen, Lauf-ABC einstreuen, ein paar Steigerungen am Vormittag, um dann wirklich fit zu sein für die Nachmittagseinheit. Manchmal ist es auch so, dass die Nachmittagseinheit sozusagen als Regenerationseinheit auf die Vormittagseinheit folgt. Dann ist aber die Nachmittagseinheit meistens unspezifisch und nicht unbedingt im Laufen. Also ich halte nicht so viel davon, wenn man morgens ein intensives Training schon gehabt hat, was im Marathontraining ja auch umfangreich ist, dann unbedingt im ermüdeten Zustand, da wären wir auch wieder bei der Vorermüdung, noch einen lockeren Dauerlauf dann draufzusetzen, weil die Muskulatur ist kaputt von davor und das würde auch wieder die Verletzungsanfälligkeit deutlich erhöhen. Also dann macht es mehr Sinn, vielleicht zu sagen, okay, ich mache was für die Erholung. Das kann dann zum Beispiel 45 Minuten auf der Radrolle sein oder draußen mit dem Mountainbike. Schwimmen könnte es auch sein, für mich eher selten, oder Aquajoggen, aber eher was, was die Regeneration dann fördert. Mhm. Aber dass man zwei harte Einheiten an einem Tag macht im Marathontraining, das machen wir auch nicht, weil für uns ist da Kosten-Nutzen, also nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe dieses Risiko, mich da vielleicht zu verletzen. Und dadurch, dass die eine Einheit schon oft so umfangreich ist im Marathontraining, brauche ich nicht am zweiten Tag dann noch eine intensive Einheit. Also das Konzept, ich weiß, dass das manche machen, aber das ist etwas, was wir bisher nicht genutzt haben und auch erstmal jetzt nicht planen zu nutzen und eigentlich auch, wenn wir Trainingsempfehlungen geben, das so nicht machen, sondern immer schauen, dass die zwei Einheiten unterschiedliche Ziele verfolgen und eine, die halt der Regeneration dienlich ist oder halt eine, die die Nachmittagseinheit vorbereitet. Ja. Das sind eigentlich so die klassischen Beispiele für zwei Einheiten am Tag, was auch wenig Sinn macht, wenn man sagt, ich laufe vielleicht morgens 12 Kilometer Dauerlauf und abends 12 Kilometer Dauerlauf, beides aber zum Beispiel im Grundlagen-Ausdauerbereich, das machen wir auch nicht. Also wenn zwei Einheiten das gleiche Ziel verfolgen, dann macht es oft mehr Sinn, die Grundlageneinheit als eine längere Einheit durchzuführen. Okay. Einzig, wenn man nach einer Verletzung wiederkommt oder wenn man noch nicht gewohnt ist, so lange Einheiten zu laufen oder aber im Saisonaufbau noch ist, dann kann man noch sagen, okay, ich splitte meinen etwas längeren Dauerlauf vielleicht in zwei Dauerläufe, weil ich den einen am Stück noch nicht laufen kann. Das wäre vielleicht so noch eine Option.
Okay, und das könnte man dann auch innerhalb eines Tages machen. Das ergibt Sinn, dass man einfach die Umfänge ja noch nicht am Stück schafft. Was ist dann für dich der größte Vorteil daran, dass du dann quasi zwei Einheiten an einem Tag machst? Machst du das vor allem, um halt die Umfänge irgendwie in der Woche unterzukriegen, also so ein bisschen aus Zeitgründen, oder wirklich für diesen Trainingsreiz, dass da zwei Sachen an einem Tag passieren?
Ja, erstmal das Erste auf jeden Fall. Also in der Spitze laufe ich bis zu 180 Wochenkilometer und habe oft einen Tag oder meistens den Montag kein Lauftraining. Und wenn ich dann 180 durch 6 teile, sind es 30 Kilometer, also 30K every day. Ja. Und wenn ich das alles in einer Einheit machen würde, dann kann ich ja jeden Tag 30 Kilometer in einer Einheit absolvieren. Ja. Und da macht es natürlich Sinn, dann die Einheiten zu splitten. Also wenn ich, wie gesagt, am Vormittag vielleicht 8 Kilometer habe, um mich darauf vorzubereiten auf die Abendeinheit, die dann mit Intervallen vielleicht insgesamt 20 Kilometer gibt. Oder aber am Wochenende habe ich den Long Run, der ist dann am Stück 32 Kilometer, da hätte ich aber dann den Nachmittag frei.
Ja, okay, das ergibt Sinn. Ja. Ja, würdest du dann überhaupt eine Empfehlung aussprechen für auch HobbyläuferInnen, außer jetzt zum Beispiel bei dem Fall, dass man vielleicht den Umfang noch nicht schafft und deswegen splittet? Ist es überhaupt so sinnvoll vielleicht für BreitensportlerInnen?
Also ich denke, wenn man zum Beispiel nach Feierabend abends im Verein oder alleine auch ein Intervalltraining hat und möchte jetzt Einheit vielleicht vorbereiten, könnte man morgens früh einen 5 bis 8 Kilometer Auftakt laufen, ganz entspannt und locker. Und es kann auch dazu führen, dass man sich dann abends tatsächlich besser fühlt. Also das ist, glaube ich, etwas, wo ich es als erstes mal ausprobieren würde, sozusagen morgens einen Auftakt. Aber dann wichtig, auch wirklich viele Stunden dazwischen zu lassen. Also besonders bei 2-mal Laufen am Tag. Es macht keinen Sinn, wenn man die erste Einheit um 11 macht und die zweite um 15 Uhr. Okay. Da ist die Zeit dazwischen deutlich zu kurz. Ja. Also besonders, wenn beide Einheiten im Laufen sind. Wenn sie in unterschiedlichen Sportarten sind, können sie auch dichter zusammenliegen. Aber das Stütz- und Bewegungssystem möchte sich einfach ein bisschen erholen danach. Und dann macht es Sinn, bei 2 Laufeinheiten die zeitlich weit auseinanderzulegen. Und natürlich auch zu schauen, dass man sich nach der ersten Einheit direkt gut verpflegt, damit man nicht die Glykogenspeicher komplett entleert, wenn man nach der ersten Einheit auch nicht direkt die auffüllt, weil dann fühlt man sich in der zweiten Einheit dann auf jeden Fall schlecht.
Ja, total wichtig, dass du da diese Sicherheitshinweise, nenne ich es jetzt mal, da den Leuten auch ans Herz legst. Du hattest eben schon 2 harte Einheiten an einem Tag angesprochen und dass ihr das nicht in den Trainingsplan integriert. Man kennt ja aber dieses klassische auch Double Threshold Training. Das ist ja irgendwie was manche AthletInnen für sich benutzen. Hast du es jemals ausprobiert oder habt ihr von Anfang an gesagt, das wird wahrscheinlich nur Nachteile mit sich bringen?
Dadurch, dass ich Marathonläuferin bin und jetzt nicht Mittelstreckenläuferin, haben wir das bisher nicht integriert und planen es aktuell auch nicht zu integrieren. Ja. Weil im Mittelstreckenlauf ist es, wenn man auf dem hohen Niveau ist und das umsetzen kann, auch vielleicht eine sinnvolle Trainingsmethode. Aber im Marathontraining sehen wir das nicht unbedingt so. Einerseits muss man wirklich dafür bereit sein, halt, wie du es angesprochen hast, 2-mal am Tag so intensiv trainieren zu können. Und dann aber sind die Marathon-Einheiten oft sehr, sehr lang und 2 sehr, sehr lange Einheiten macht wenig Sinn. Wenn ich aber die erste Einheit dann nur die Hälfte mache, dann finde ich es fast besser, die Einheit dann komplett durchzuziehen.
Ja, okay.
Und hinzu kommt, oft wird von Double Threshold gesprochen und viele sagen auch so, man liest immer wieder Beispiele auf Strava oder ähnliches, ja, ich habe auch wieder Double Threshold Training gemacht.
Ja.
Und es war dann aber oft kein Double Threshold tatsächlich. Man muss da schon genau differenzieren, was das überhaupt heißt. Das heißt, 2-mal ein Training an der anaeroben Schwelle. Das heißt, man muss erstmal wissen, okay, was ist meine Schwellengeschwindigkeit? Und dann muss ich auch wissen, bin ich wirklich in dieser Schwellengeschwindigkeit beide Einheiten gelaufen? Und dafür müsste ich dann einerseits meine Schwellengeschwindigkeit als Pace kennen und natürlich auch wissen, dass ich da, welche Laktatwerte ich dort ungefähr habe. Das heißt, Laktat abzunehmen ist schon mal sinnvoll. Aber oft ist es so, dass tatsächlich zum Beispiel morgens durchgeführt wird, sowas wie etwas längere Intervalle, 8 Minuten, 4 mal 8 Minuten an der anaeroben Schwelle, okay, das ist eine Schwelleneinheit. Und dann am Nachmittag aber sowas wie 400er. Und da sehe ich immer häufiger, dass diese 400er dann aber viel intensiver sind. Und das ist dann eher ein VO2-Max-Training und nicht unbedingt ein Training in der Schwellengeschwindigkeit.
Ja.
Also da muss man immer sehr gut gucken, ist das denn überhaupt ein Double-Threshold-Training? Oder bedeutet das einfach nur, ich habe heute 2-mal intensiv trainiert, aber das hatte mit dem ursprünglichen Konzept gar nichts zu tun.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube, das wird vielleicht auch, weil es so ein Buzzword ist, dann manchmal vorschnell verwendet von Leuten. Und vor allem, wie du sagst, wenn die Leute dann nicht mal ihre Werte eigentlich kennen, dann ist sehr unwahrscheinlich, dass sie aus Zufall oder aus reinem Körpergefühl die Schwelle beide Male treffen. Das heißt, das ist schon auch was für wirklich Fortgeschrittene. Und wie du gesagt hast, auch eher Mitteldistanz. Also im Marathon, also wirklich Langstrecke, scheint es ja dann auch keine so große Rolle zu spielen, ne?
Ja, ich denke, es ist unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Konzepte. Ich glaube, es gibt einige Marathonläufer, die mir jetzt einfallen, die das durchführen. Aber ich würde sagen, man muss auch erstmal gucken, dass alle anderen Basics stimmen.
Ja.
Und dann kann man gucken, ob man den Reiz jetzt noch oben drauf setzen will. Aber es gibt doch erstmal vielleicht viele andere Stellschrauben, an denen man schrauben kann und sich erstmal als Ziel setzt, okay, ich mache diese eine marathonspezifische Einheit und ziehe die erstmal sehr gut durch. Und erhole mich von der Einheit, anstatt dann vielleicht noch direkt was draufzusetzen. Also man muss gucken, ob man schon so weit ist, dass man sagt, man möchte das nutzen. Und ich sehe bei mir auch so viele Dinge, die ich noch optimieren kann. Und da fehlt jetzt, brauche ich jetzt erstmal kein Double-Threshold-Training noch on top, beziehungsweise das halt auf die Marathon-Distanz projizieren, was bisher erfolgreich im Mittelstreckenlauf durchgeführt wurde.
Ja, verstehe ich total. Und ich glaube, da können sich dann auch unsere HörerInnen was mitnehmen aus diesem Urteil, weil natürlich ist es dann wirklich nochmal was sehr Komplexes, was man jetzt nicht vorschnell probieren sollte. Da gibt es dann vielleicht andere Trainingsreize, die man schneller integrieren kann. Da haben wir ja noch ein paar in petto. Wir wollen auch über Bergläufe und Bergintervalle sprechen. Ist natürlich auch super spannend. Passt natürlich auch ein bisschen zu dir, weil du ja auch viel Trail gelaufen bist diese Saison. Also ist es ja auch was bei dir vorkommt. Was macht für dich denn so das Training bergauf, bergab, vielleicht auch so einzigartig, was so deine Kraft- und Laufökonomie angeht? Stehen sich die beiden Sachen manchmal auch im Weg? Ist das eigentlich immer positiv, auch für deinen Straßenlauf? Das ist natürlich super spannend, das von jemandem zu hören, der irgendwie beide Seiten so bedient, aber auch so ambitioniert halt.
Ich glaube, das, was ich mache, spiegelt sich schon bei vielen Läuferinnen und Läufern auch im Breitensport wieder, dadurch, dass Trailrunning so einen großen Boom erfährt, dass man sagt, ich möchte einerseits Marathons auf der Straße laufen und aber auch besonders eigentlich im Sommer, das ist ja so die Zeit für Trailrunning, da den ein oder anderen Trail mitnehmen. Und das aber erfolgreich umzusetzen, ist nicht immer leicht, weil, wie ich vorhin gesagt habe, es ist immer ein neuer Reiz für den Körper, wenn man vom Flachen kommt, ins Gelände zu gehen und dann aber auch wieder vom Gelände zurück auf die Straße. Aber das kann einen langfristig auf jeden Fall voranbringen. Also ich selber habe das deswegen gespürt, weil ich war früher vor den Olympischen Spielen in Tokio sehr darauf konzentriert, die Norm für Tokio zu laufen und habe nur flach trainiert und habe Trails eher gemieden und habe das damals dann auch geschafft. Ich bin 2:21:02 gelaufen. Das war damals die Olympianorm über 2:29:30, aber ich habe nicht zu den drei schnellsten Frauen in Deutschland gezählt und habe dann so ein bisschen sehr bitter für mich die Olympischen Spiele halt ganz knapp verpasst.
Ja.
Und dann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche was Neues, also auch mental. Ich bin es gerade so satt mit dem flachen Straßenmarathon und ich brauche was Neues. Und ich wusste, dass ich im Gelände nicht sehr geübt bin und ich setze mir oft Dinge vor, die ich nicht gut kann, um zu gucken, ob ich sie wirklich nicht gut kann und auch um eine eigene Challenge zu haben. Und dann habe ich angefangen, das Wechselspiel mit Wandern und Trailrunning in den Bergen und hatte mich dann zu meinen ersten Bergläufen angemeldet und habe dann gespürt, okay, das ist was für mich. Also mir macht es Spaß und ich merke, dass ich besser werde. Und das ist ja immer so ein positives Gefühl. Und ich glaube, da können auch viele, können das nachfühlen. Wenn man merkt, dass man sich in etwas steigert, dann macht es häufig Spaß. Und seitdem, das ist jetzt also seit 2021, führe ich im Sommer eigentlich immer eine Trail- und Berglaufsaison durch, wenn es gerade passt. Also letztes Jahr mit Olympischen Spielen nicht, aber 2023 auch sehr intensiv mit dem auch vierten Platz bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck und auch dem von dir angesprochenen Jungfrau-Marathon etc. Und in diesem Jahr bin ich dann aber auch meine schnellste Zeit auf der Straße gelaufen. Also meine Bestzeit 2:24:32, aber dann nicht sofort nach dem Traillaufen, sondern in Valencia im Dezember. Bedeutet aber auch, man braucht eine gewisse Zeit, um sich muskulär wieder umzustellen, wenn man vom Trail- und Berglauf kommt zum Straßenlauf. Und die Zeit kann man auch nicht verkürzen. Also man kann jetzt nicht sagen, in 2-3 Wochen laufe ich Bestzeit. Also das wusste ich jetzt zum Beispiel auch. Ich bin 2 Wochen nach der Trail-WM dieses Jahr den München-Halbmarathon gelaufen und 4 Wochen danach den Frankfurt-Marathon. Und wir sind dort bewusst auch nicht auf Bestzeit gegangen, sondern musste erstmal schauen, wie reagiert die Muskulatur jetzt darauf, dass ich flach mit Carbon-Schuhen jetzt plötzlich wieder eine ganz relativ konstante Pace laufen soll, wenn sie vorher halt komplett wechselhaft hoch-runter trainiert wurde. Das hat gut funktioniert, aber um jetzt wirklich eine richtig schnelle Zeit auf der Straße zu laufen, brauche ich mindestens 8 Wochen wieder spezifisches flaches Training. Aber da spüre ich dann auch wieder einen Fortschritt, der mich motiviert, weil ich merke einfach, dass meine Muskulatur sich immer wieder mehr besser anpasst an das flache Laufen und ich halt nicht stagniere, sondern sehe, dass es von Woche zu Woche halt besser geht. Und das macht natürlich Spaß zu sehen und wir machen den Laufsport ja auch, weil es Spaß macht. Und diesen Wechsel zu haben im Sommer, wenn es halt keine Frühjahrs- oder Herbstmarathons gerade gibt, sondern im Sommer in die Berge zu gehen und zu sagen, ich probiere mich im Trailrunning, das kann einfach nicht nur Spaß machen, sondern einem dann auch viel bringen, wenn man dann wieder zurück auf die Straße kommt. Denn die Oberschenkelmuskulatur wird sehr intensiv beim Bergablaufen gerade trainiert. Und ich finde, dass das einem eine gewisse Ermüdungsresistenz gibt, auch im flachen Laufen, weil oft ist es ja so, dass ab Kilometer 35 die Oberschenkelmuskulatur ja sehr limitierend ist im Marathon. Und ich finde, die kommt einfach stärker dann ja durch das Bergablaufen und auch die ganze Stabilität, die man entwickelt, indem man ja nicht jeden Schritt gleichsetzt. Also man muss ja komplett auf den Wegen versuchen auszugleichen. Macht man eigentlich die ganze Zeit ja ein Stabi-Training für die einzelnen Muskelgruppen, auch besonders für kleine Muskelgruppen. Und das hilft einem dann natürlich auch, eine gewisse Stabilität dann auf der Straße zu haben.
Ja. Ja, ich höre schon raus, es ist auch eine große dann psychologische Komponente, die mit reinkommt. Ne? Also eigentlich, weil es einen so motiviert, weil es natürlich auch wirklich meistens mehr Spaß macht, als halt auf der Straße zu laufen, zumindest den meisten Leuten, glaube ich, auch aus dem Breitensport, weil Natur ist natürlich wunderschön, wenn man in den Bergen dann unterwegs ist. Aber das heißt dann im Umkehrschluss auch, es ist nichts, was man jetzt in der Marathonvorbereitung drin haben sollte oder müsste. Ne? Man braucht eigentlich die Umgewöhnungszeit dann dazwischen.
Genau, also würde ich auch nicht empfehlen, direkt nach den Trailläufen oder in der Trailsaison jetzt versuchen, einen flachen Marathon auf Bestzeit zu laufen. Das macht keinen Sinn. Also vielleicht ein 10-Kilometer-Lauf, der ist noch nicht ganz so spezifisch, aber die längeren Einheiten, die brauchen die spezielle Vorbereitung. Und da kann man den Körper dann auch nicht überlisten und denken, dass die Muskulatur jetzt dafür geübt ist, die gleichen Schritt 42 Kilometer lang zu setzen. Also das muss einem bewusst sein, aber es geht ja wirklich auch darum, Spaß zu haben. Und ich finde, durch diesen Wechsel hat man halt so das ganze Jahr eine Abwechslung drin. Also besonders den Sommer durchzutrainieren, weiter auf der Straße nur, finde ich nicht so motivierend. Also ich mache den Sport, weil er mir Spaß macht. Und ich glaube auch gerade deswegen mache ich ihn jetzt schon so lange, weil ich mich jedes Jahr auf neue Wettkämpfe freue, auf neue Herausforderungen freue. Und nicht so das Gefühl habe, okay, ich mache das jetzt vielleicht schon seit 15 Jahren vielleicht, sondern ich sehe einen Fortschritt und ich sehe halt auch, dass es mir Spaß macht.
Ja, total wichtig an der Stelle auch irgendwie für Leute, die halt langfristig lange, viele, viele Jahre laufen wollen. Ist eigentlich dann ein guter Tipp, so einen Trainingsreiz einzusetzen, dann eher um quasi dran zu bleiben und sich auf lange Sicht zu verbessern und dem Körper neue Impulse zu geben, aber halt nicht jetzt kurz vor einem Wettkampf da irgendwie nochmal einen Impuls zu setzen, der dann die Bestzeit auf der Straße oder so bringen sollte. Da darf man dann keine falschen Erwartungen haben, glaube ich. Wie oft setzt du das dann ein? Nur im Sommer sozusagen? Also quasi auch, wenn es für den Trail relevant ist und ansonsten trifft man dich dann nicht eigentlich auf den Bergen, ne?
Ja, ich laufe in Kassel schon auch profiliert, aber das hat natürlich wenig mit den alpinen Wegen zu tun, die wir in den Alpen vorfinden. Ja. Das heißt, profiliertes Laufen ist bei mir schon immer Bestandteil und Bergsprints setze ich auch sehr gezielt immer ein. Also jetzt nicht kurz vor Marathon, aber sonst eigentlich das ganze Jahr über. Und ich finde, das bringt einem auch viel dann fürs Traillaufen, also kurze, intensive Intervalle am Berg. Das sind ja eigentlich so die wichtigsten Reize, die mich dann auch voranbringen. Also wirklich einen guten Abdruck zu haben auf dem Vorfuß und relativ explosiv auch anlaufen zu können. Dadurch, dass man ja, wenn man vom flachen Laufen kommt, eher diesen monotonen Schritt gewöhnt ist.
Ja, guter Tipp an der Stelle. Bergsprints, natürlich so auch nochmal wirklich hart, aber lohnt sich scheinbar.
Genau, das kann man ja fast überall durchführen. Da muss man nicht in Alpen sein, da kann man auch schon eine steile Brücke finden oder ähnliches. Genau. Und man kann einfach mit Bergsprints auch die V2 Max gut trainieren und einfach wirklich den Abdruck und die Muskulatur ganz gezielt.
Ja, total. Ja, spannend. Dann lass uns gerne mal die Tempospiele und Fahrtlecks uns anschauen. Das ist ein Trainingsreiz, der auf jeden Fall BreitensportlerInnen eigentlich immer sehr schnell empfohlen wird, wenn man das Training so ein bisschen aufpeppen möchte. Wie ist denn das bei euch im Leistungssport? Ist das überhaupt noch was integriert wird oder eigentlich eher halt was für den Hobbybereich?
Also wir führen Fahrtlecks und Fahrtspiele das ganze Jahr hindurch eigentlich regelmäßig durch. Also dadurch, dass ich halt auch im wechselhaften Gelände zu Hause in Kassel viel trainiere, ist es auf jeden Fall ein Bestandteil des normalen Trainingsprozesses.
Okay, also erstmal Thumbs up an der Stelle, ja, auch aus dem Leistungssport. Okay, warum ist das hilfreich? Was passiert da vielleicht auch mit dem Körper? Also warum sollte man vielleicht, also warum kann es sich lohnen, sowas mit in das, in die Trainingsroutine reinzunehmen?
Ja, ein Wechselspiel von Pace bedeutet das ja. Und es ist wichtig, dass man einfach lernt, die Geschwindigkeit variieren zu können, die Schrittlänge variieren zu können, die Bodenkontaktzeit variieren zu können und aber auch ein Gefühl dafür bekommt für die unterschiedlichen Intensitäten. Und das aber so ein bisschen in einem spielerischen Rahmen, dass man auch vielleicht beim Fahrtspiel sagt, ich nehme mir bestimmte Minutenläufe vor, als Pyramide zum Beispiel, also 1, 2, 4, 6, 8 Minuten intensiv und dann die Pyramide wieder runter, 6, 4, 2, 1 oder so und dazwischen laufe ich locker. Oder aber man nimmt das Fahrtspiel und sagt sich, ich überlege mir während des Laufens, wo ich denn jetzt mal schneller laufe. Das mache ich tatsächlich auch sehr gerne, dass ich dann auch bestimmte Stücke im Wald habe, die mir gut gefallen, wo auch gerade vielleicht jetzt im Herbst schönes Laub liegt, wo es wirklich Spaß macht, dann ein Stück schneller zu laufen und da laufe ich dann bewusst schneller und stoppe jetzt aber auch nicht genau die Zeit, sondern einfach nach Gefühl, gucke vielleicht, wo ist mein Puls. Und dann laufe ich mal wieder langsamer und mal wieder schneller. Also ich finde, das macht auch in der Trainingseinheit besonders dann Spaß, wenn man sich aus freien Stücken selbst dafür entscheidet. Und das ist ja so ein bisschen das Coole beim Fahrtspiel.
Ja, also es bringt auch dir Abwechslung und irgendwie mehr Spaß, als halt nur den Lauf zu absolvieren. Und das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen der Vorteil, dass man so diesen direkten Vergleich hat zu den verschiedenen Geschwindigkeiten im Vergleich zu Intervallen, oder? Weil ich meine, prinzipiell bei Intervallen hat man ja auch einen Trainingsreiz, wo man dem Körper ganz andere Geschwindigkeiten abverlangt, aber dann hat man halt meistens nicht diesen längeren Strecken, wo dann auch wieder langsamer gelaufen wird, ne?
Genau, obwohl wir würden nicht sagen, es ist jetzt entweder oder, also nur Fahrtspiel versus starre Intervalle, sondern beides hat seine Berechtigung und beides braucht man auch. Also starre Intervalle braucht man natürlich dann, wenn man einen flachen Straßenmarathon plant und eine bestimmte Zielzeit möglichst lange halten will. Und da kann man dann auch nicht darauf verzichten, dass man sagt, ich muss trainieren, diese Pace auf jeden Fall zu halten. Aber besonders in der allgemeinen Vorbereitungsphase macht es erstmal Sinn, vielleicht mehr auf die Fahrtspielmethode zu setzen und auf die Variation und sich die Intervalle nach starrer Pace-Vorgabe dann aufzuheben, bis man in der speziellen Vorbereitung ist.
Ja, guter Tipp an der Stelle, um das irgendwie mal ein bisschen einzuordnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch gerade für die Leute, die in der Off-Season sind, Fahrtspiel weiterhin vielleicht Teil des Trainings sein kann, aber Intervalle man dann vielleicht rauslässt, wie du gerade beschrieben hast. Das ist dann vielleicht für die direkte Vorbereitung noch wichtiger als dieses bisschen spielerische Tempospielen, ne?
Ja, auch mental finde ich tatsächlich. Also wenn man starre Intervalle läuft, dann sagen wir jetzt mal 3 Kilometer Marathon-Pace, das Ganze 5-mal mit 1 Kilometer Pause. Das ist ja auch ein Programm, was mental sehr fordernd ist. Und man braucht wirklich perfekten Radweg oder manche führen es auf der Bahn durch dafür. Und ich finde, wenn man das ganze Jahr durchführt, dann ist man vielleicht dann gerade müde und möchte es gar nicht mehr machen, wenn es dann eigentlich drauf ankommt. Das ist auch so ein spezifischer Reiz, den man sich vielleicht auch mental dann aufheben soll, wenn man ihn wirklich braucht, dass man sagt, okay, jetzt führe ich ganz gezielt dieses Programm durch, denn ich bin in meiner 8 Wochen Marathonvorbereitung und danach kommen 5 Kilometer in Marathon Race Pace mit vielleicht 1 Kilometer Pause dazwischen. Also, dass man sich den Reiz natürlich auch dann aufhebt vom Kopf her, wenn man dafür bereit ist und weil man ihn dann schon seit langem nicht gemacht hat, dann freut man sich auch mehr darauf.
Ja, stimmt. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Wenn man da zu starr dran ist, hat man schnell keine Lust mehr drauf. Ja. Was hältst du denn von den Longruns mit Endbeschleunigung? Das ist ja auch was, wo man dann im Endeffekt das Tempo wechselt, ist irgendwie vielleicht nahe dran. Ich weiß, dass das nicht alle LäuferInnen durchführen. Manche Leute rennen den Longrun quasi nie komplett durch mit Marathon-Tempo. Was sind vielleicht die Vor- und Nachteile? Was ist so euer Approach an der Stelle?
Also beides ist sinnvoll und beides führen wir auch durch. Also der Long Run ohne Endbeschleunigung ist ja ein klassischer Teil der Woche. Also sonntags steht meistens der Long Run an. Und man führt den Long Run aber, sagen wir mal, der ist 32 Kilometer lang, nicht in Marathon-Pace durch, sondern langsamer. Und wenn man aber den Long Run dann mit Endbeschleunigung durchführt, dann kann man am Ende die letzten Kilometer Richtung Marathon-Pace auf jeden Fall gehen und lernt dann ja auch den Schritt nochmal zu wechseln. Das heißt, man ist schon ziemlich müde und man muss sich dann überwinden, nochmal in eine schnellere Geschwindigkeit zu kommen. Also die Schrittfrequenz zu erhöhen und ja dann auch nochmal den Körper hochzuschalten auf eine höhere Intensität. Wenn wir das machen, machen wir es aber meistens so, dass wir den Long Run dann auch gut verpflegen, so dass man auch wie im Wettkampf Kohlenhydrate zur Verfügung hat und dann vielleicht gerade bevor man die Endbeschleunigung ansetzt, ja 2 Kilometer vorher nochmal einen Gel mit Koffein nimmt und dann sagt, okay, jetzt schalte ich einen Gang höher. Also dann fällt es mir auch deutlich leichter tatsächlich, weil das ist schon eine sehr harte Einheit, dann auf Marathon-Pace am Ende nochmal zu gehen. Aber klar, das hilft einem sehr für den Marathon, logisch. Aber so ist jetzt auch nicht jeder Long Run, sondern dann auch wieder nur die Long Runs in der spezifischen Marathonvorbereitung.
Aber würdest du sagen, ihr setzt es dann schon in der Marathonvorbereitung jede Woche ein oder ist es trotzdem noch ein bisschen seltener eingesetzter Reiz?
Nee, jede Woche nicht. Ich habe viele Longruns auch, die ungefähr 15 bis 20 Sekunden bei mir über meiner Marathon-Pace liegen und ein spezifischer Marathon-Kontrolllauf dann sozusagen sind. Das heißt, der ganze Lauf ist schon sehr intensiv für mich. Also für mich ist das sehr anstrengend, wenn ich jetzt sage, Marathon-Pace ist, sagen wir mal, 3,25 und ich laufe dann 3,40. Das ist dann schon sehr hart. Und dann setze ich nicht noch eine Endbeschleunigung da drauf, sondern ich muss das erstmal durchstehen. Der lange Dauerlauf mit Endbeschleunigung, der bereitet diesen Dauerlauf eher, langen Dauerlauf dann eher vor. Also, dass ich da am Anfang 4,30 Pace ungefähr laufe und dann am Ende Richtung 3,40 Pace. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Vorbereitung dann auf diesen Marathon-Kontrolllauf. Und da habe ich dann natürlich am Anfang mehr ein Fettstoffwechseltraining. Also, ich laufe im Grundlagenbereich. Und dann am Ende muss ich umswitchen in den Kohlenhydratstoffwechsel. Und das ist natürlich nochmal ein ganz besonderer Reiz für den Körper. Und das muss einem auch dann klar sein, dass man am Ende da wirklich nochmal Energie mobilisieren muss. Und ja, im Marathon läuft man auch teils, teils Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel. So intensiver es ist, läuft man natürlich immer im Kohlenhydratstoffwechsel. Und da ist es wichtig, dass man nicht jeden langen Dauerlauf halt komplett nur im Fettstoffwechsel durchführt.
Ja, deswegen, ich finde es gut, dass du auch gerade vorhin nochmal die Verpflegung deshalb angesprochen hast bei so einem intensiven Lauf, weil ich sehe schon die Kandidaten vor mir, die dann irgendwie spontan versuchen, eine Endbeschleunigung einzubauen in ihrem Lauf. Aber natürlich ist es schwierig, da auf Kohlenhydrate zurückzugreifen, wenn man nicht verpflegt ist, weil man schon endlos lang unterwegs ist. Und deshalb gut, dass du da an der Stelle auch nochmal Ernährung angesprochen hast, um die Leute vor Dummheiten vielleicht zu bewahren. Aber das ist schon eher ein Reiz. Das würde man schon auch eher machen, wenn man wirklich ambitioniert unterwegs ist, ne? Also für Leute, die jetzt einfach nur einen Marathon eher for fun laufen oder vielleicht so, ja, schon ein bisschen eine Bestzeit vielleicht im Kopf haben, aber jetzt nicht zu ambitioniert unterwegs sind, würdest du den Leuten auch diesen Reiz empfehlen?
Ich glaube, es gibt so Tage, da fühlt man sich sehr gut und die gibt es ja nicht häufig beim Long Run, aber wenn es die gibt und man hat das Gefühl, man ist in so einem Zustand vielleicht des Runners High und man hat das Gefühl, jetzt möchte ich aber am Ende nochmal schneller laufen, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Also es gibt ja auch so Phasen, da muss man sich dann nicht zwingen, schneller zu laufen, sondern ich finde, es kommt häufig vor, wenn man eine Strecke out and back läuft. Also nehmen wir 30 Kilometer, man läuft 15 Kilometer in eine Richtung, Wendepunkt und zurück und auf dem Rückweg wird man plötzlich immer schneller,
Ja, das
dann
kenne ich
sollte man
auch.
das auf jeden Fall mitnehmen. Also eine Variation auch im Long Run zu haben, ist sehr sinnvoll in der Geschwindigkeit. Und besonders natürlich dann am Ende zu steigern. Und wenn wir uns auch mal den Marathon in der Praxis genau anschauen, also jeder rechnet für sich eine bestimmte Zielzeit aus und eine bestimmte Geschwindigkeit. Und sei die Geschwindigkeit jetzt 4,00 zum Beispiel pro Kilometer, am Ende ist die Geschwindigkeit nicht 4,00 pro Kilometer komplett, sondern allein schon bei jeder Getränkestation laufe ich etwas langsamer und muss dann wieder beschleunigen, um auf wieder auf meine Geschwindigkeit zu kommen. Das heißt, die leichte Variation ist eigentlich auch im Wettkampf immer drin.
Total, stimmt. Gut, das irgendwie nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Weil natürlich, klar, das ist ja nicht, wir sind ja keine Roboter. Wir kriegen es, glaube ich, eher nicht hin, alles gleichmäßig in einer Pace zu laufen. Okay, der letzte Trainingsreiz, den wir noch haben, den wir uns noch angucken wollen, den hast du ganz am Anfang schon angesprochen. Cross-Training beziehungsweise Alternativsport einbauen. Ich würde da gerne mal wissen, was können da vielleicht die Vorteile von sein? Welches Cross-Training ist überhaupt ja, sinnvoll, gerade für LäuferInnen, da ist ja auch jetzt vielleicht nicht alles dann, also Klettern zum Beispiel ist jetzt vielleicht nichts, was dann wirklich einen irgendwie im Marathon am Ende schneller macht. Aber genau, was haben wir denn da so zur Auswahl vielleicht? Da gibt es ja gar nicht so wenig Optionen.
Ja, viele Optionen, also Aquajogging, Schwimmen, vielleicht aber eher dann spezifischer Aquajogging, Radfahren, also sowohl Mountainbike wie Straßenrad oder Radrolle oder Spinning. Ja, im Winter Skilanglauf, klassisch oder Skating. Ich würde sagen, das sind eigentlich so die Hauptformen, die Läuferinnen einsetzen. Und dann fragt sich ja, oder vielleicht natürlich noch der Stepper oder Crosstrainer im Fitnessstudio.
Stimmt.
Mit oder ohne Arme kann man den durchführen. Und da fragt sich natürlich, okay, was ist jetzt so am spezifischsten? Das ist unterschiedlich. Also es hängt doch mal sehr davon ab, wie man die Sache durchführt. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Radfahren, hängt das davon ab, fahre ich mit einer hohen Trittfrequenz oder einer niedrigen? Ist die Trittfrequenz vielleicht so, wie sie auch ungefähr beim Laufen ist? Dann ist es vielleicht im Laufen etwas ähnlicher, sonst das Radfahren ja, hat wenig exzentrische Belastung, viel konzentrisch, dann ist es eigentlich ziemlich wenig spezifisch. Im Aquajogging habe ich zwar die Laufbewegung drin, aber ja komplett nicht den Bodenkontakt, also ich trainiere auch gar nicht das Exzentrische. Skilanglauf, es ist klassische Skilanglauf, vielleicht von der Bewegung her etwas spezifischer. Ich fahre tatsächlich meistens aber trotzdem Skating, weil mir Skating einfach mehr Spaß macht, auch wenn klassisch spezifischer ist, aber ich bin auch Skating, man ist schneller und es ist irgendwie anstrengender und ja. Und dann der Crosstrainer, wenn der auch mit hoher Frequenz durchgeführt wird und zum Beispiel ohne die Arme, ist er ja auch recht spezifisch und nah am Laufen. Klar, und dann würde ich aber noch ergänzen, tatsächlich Wandern. Das ist ein Crosstraining, was ich sehr gerne durchführe, besonders auch ja, im Aufbau der Saison. Also das ist natürlich dann sehr, sehr niedrig intensiv, aber Wandern hoch, runter trainiert natürlich auch spezifisch dann die Beinmuskulatur, auch wenn die Frequenz dann eine etwas niedrigere ist. Hm. Welches Crosstraining man jetzt genau wählt, hängt eigentlich zum größten Teil davon ab, was man überhaupt gut kann. Denn es macht wenig Sinn zu sagen, ich streue jetzt was ein, wo ich die Technik nicht beherrsche. Also zu sagen, ich gehe jetzt plötzlich zweimal oder dreimal die Woche Aquajogging und habe das noch nie vorher gemacht, dann ja, kann man sich auch beim Aquajoggen verletzen, weil dann es gar nicht gewohnt ist. Man sollte schon die Technik beherrschen und sich langsam rantasten. Und das Gleiche gilt natürlich für Skilanglauf sowieso. Man muss erstmal die Technik können. Und gut, beim Radfahren ist die Technik vielleicht die einfachste, aber wenn Radfahren für einen sehr neu und ungewohnt ist, sollte man jetzt auch nicht direkt zu viel Radfahren. Also man muss sich da auch immer langsam rantasten, denn man darf nicht unterschätzen, dass man sich halt auch da ja auch theoretisch schaden kann, wenn man es dann direkt übertreibt, wenn man vorher nur gelaufen ist.
Ja, wichtiger Punkt an der Stelle. Am besten nicht jetzt komplett neu ausprobieren und dann schon 3 Einheiten oder so mit einintegrieren. In welchen Phasen spielt denn Crosstraining für dich eine Rolle? Du hast jetzt zum Beispiel auch Skating angesprochen. Ich meine, Skilanglauf wirst du natürlich wahrscheinlich nur im Winter machen. Aber wie sieht es da zum Beispiel mit Skaten aus? Ist das was, was du auch, ja, also innerhalb der Wettkampfsaison noch vielleicht drin hättest? Oder hat es da dann nicht mehr so viel Relevanz?
Also Skating meine ich die Skating-Technik beim Skilanglauf.
Ah ja, stimmt.
Also genau. Ja, die kann ich natürlich nur im Winter durchführen und das ist so ein bisschen etwas, um nach der Saisonpause ein Grundlagen-Ausdauertraining durchzuführen und hat diese von mir angesprochene längere Entlastungsphase im Jahr, die wir uns immer ganz bewusst nehmen. Also da habe ich dann auch 3-4 Monate keine Wettkämpfe und habe wirklich auch mal dem Körper die Ruhe gegeben und dem Stütz- und Bewegungssystem sich komplett zu erholen, weil das auch dazu beiträgt, dass ich in den letzten Jahren ja sehr gut durchgekommen bin und wenig Probleme hatte, dadurch, dass ich immer wieder dem Körper halt diesen Reset gegeben habe und ihm einfach mal ja alle Ressourcen habe neu aufbauen lassen. Und klar, wenn man verletzt ist, ist Alternativtraining ein wichtiges Mittel, um sich weiter fit zu halten. Aber auch da muss man dann gucken, dass man zwischen den verschiedenen Methoden variiert und auch nicht von 0 auf 100 dann sagt, ich gehe jetzt statt laufen, weil ich gerade vielleicht nach Achillessehnenentzündung habe, jeden Tag Aquajoggen, weil dieser Tritt ins Leere kann zum Beispiel auch sehr schlecht sein fürs ISG. Also das spürt man dann, dass man sich dann auch da sehr schnell überfordern kann.
Ja, krass.
Und aber für mich ein wichtiger Punkt des Alternativtrainings ist, mentale Ressourcen aufzubauen tatsächlich. Also wenn ich vom normalen Laufen frustriert bin oder einen Reset brauche oder mich einfach körperlich sehr müde fühle, der Antrieb fehlt oder ich ja, an der Arbeit viel Stress hatte oder andere intensive Phasen, dann liebe ich es einfach, wandern zu gehen und wirklich mit ganz niedriger Intensität, aber lange unterwegs zu sein. Also ja, lange Touren in der Natur. Es kann aber auch mit dem Mountainbike sein oder manchmal auch mit dem Straßenrad, obwohl ich das Straßenradfahren nicht ganz so entspannend finde. Ich finde Mountainbike-Fahren da im Wald ohne Autos und ohne Verkehr und ohne Risiko für mich persönlich deutlich besser. Hilft mir dann auch einfach, ja, wieder neue Gedanken zu fassen, wieder neue mentale Energie aufzubauen und vielleicht auch neue Gedanken zu haben. Also dafür nutze ich tatsächlich Crosstraining auch sehr viel, einfach weil es mir Spaß macht und weil es mir so ein bisschen den Ausgleich gibt, ja.
Ja, ist auch ein total wichtiger Punkt, das Mentale, was du gerade angesprochen hast. Also im Idealfall wählt man mit dem Crosstraining nochmal eine Sportart, die einen irgendwie ein bisschen runterbringt, vielleicht im Kopf und nicht quasi eine Zusatzbelastung ist, bei der man sich dann, also klar, wenn einen auspowern, dann auch irgendwie runterbringt, ist das natürlich gut. Aber auf jeden Fall etwas, was einen vielleicht nicht noch zusätzlich fordert und das Training dann insgesamt stressiger macht. Finde ich wichtig, da, dass du es angesprochen hast an der Stelle. Ja. Aber also Fazit ist eigentlich an der Stelle, man kann das machen, was man gut kann und was einem am meisten Spaß macht. Also es gibt jetzt aktuell forschungserkenntnismäßig wahrscheinlich noch nicht die eine perfekte Crosstraining-Sportart, die jeder von uns machen sollte in der Offseason, um dann am Ende im Marathon besser zu werden, oder?
Genau, also es ist nicht auf eine Sportart speziell konzentriert. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, dem Körper mal eine andere Belastung zu geben, wo auch der ganze Körper mal trainiert wird. Weil im Laufen ist der Oberkörper sonst wenig involviert. Und beim Skilanglauf zum Beispiel trainiere ich sehr stark auch den Oberkörper mit. Und man baut dann da auch Arme und Rückenmuskulatur auf. Auch Gesäßmuskulatur, die einem dann in der Saison aber wieder auch helfen kann. Also insgesamt hilft es auch so, den Körper etwas ganzheitlicher zu trainieren. Und das ist ähnlich, wenn man jetzt auf dem Stepper ist oder wenn man mit dem Mountainbike intensiv unterwegs ist. Also man spricht auch nochmal andere Muskelgruppen an. Und wir wollen ja nicht nur das ganze Jahr die Beine trainieren und den Oberkörper vernachlässigen. Natürlich ist dort wichtig, auch regelmäßig Stabi-Training durchzuführen, vielleicht auch ein gezieltes Krafttraining. Aber man kann es halt auch durch Cross-Training und Alternativtraining dann sinnvoll ergänzen. Also dass man dort auch sagt, ich wähle etwas oder auch Skitouren gehen oder wandern mit Stöcken, was einfach den ganzen Körper dann trainiert und einem eine gewisse Stabilität dann auch wieder gibt, wenn man dann wieder zurück zum spezifischen Laufen kommt.
Ja, sehr schön zusammengefasst an der Stelle. Ich finde auch wichtig, dass du nochmal Krafttraining und Stabi betont hast. Das ist auch gerade für uns im Hobbybereich natürlich sehr wichtig. Wie ist es denn bei dir? Wie misst du selber, ob Reize bei dir gut anschlagen? Also ich denke auch gerade so ein bisschen für die Community, wenn die sich da so dran ausprobieren, jetzt an ein, zwei Sachen, die wir durchgegangen sind, woher wissen wir denn, ob das gut, also ob das unsere Trainingsform dann am Ende positiv beeinflusst oder beeinflusst hat, merkt man das schon währenddessen oder eigentlich erst dann am Ende, wenn man dann halt den Wettkampf gelaufen ist und entweder besser ist oder schlechter?
Klar, der Wettkampf ist natürlich die eine Messgröße und oft muss man natürlich dazu sagen, angenommen, man, weil es jetzt bald ansteht, möchte sich im Winter gerne mit Skitouren und Skilanglauf fit halten. Und währenddessen läuft das Lauftraining dann aber irgendwie nicht so gut, kann man das natürlich erstmal nicht sofort dann bewerten. Denn es ist normal, dass man in einer intensiven Trainingsphase erstmal vielleicht ein paar Leistungseinbußen hat. Aber dann, wenn man sich davon erholt, also nach 1-2 Wochen, nachdem man dann wieder zu Hause ist, und man hat aber davor 2 Wochen lang zum Beispiel sehr viel im Schnee vielfältig trainiert und nur 1-2 kleine Läufe noch dazu eingestreut, dann kann man einfach mal gucken, ja, wenn man dann vielleicht einen Volkslauf macht, wie ist dann da meine Leistung eigentlich oder wie ist die Pace auf meiner Hausrunde, die ich immer laufe? Oder aber im Leistungssport machen wir sehr, sehr regelmäßig eine Leistungsdiagnostik, also einen Laktatstufentest. Und da sehe ich natürlich ganz genau, wie sind eigentlich meine Laktatwerte und meine Herzfrequenzwerte bei einer bestimmten Pace. Also das ist einfach zu kontrollieren. Und dann kann ich natürlich auch sehen, habe ich die Rechtsverschiebung in der Kurve, die ich gerne haben möchte oder aber auch nicht. Da sehe ich auch zum Beispiel, wenn ich zu intensiv trainiert habe, dass ich schon zu früh Laktat bilde. Also ja, eine Leistungsdiagnostik ist natürlich immer die beste Überprüfung. Aber wenn man die nicht haben kann, dann ist natürlich das Einzige, was einem vielleicht bleibt, immer die Hausrunde oder der Wettkampf.
Ja.
Und man spürt es ja auch, ob man sich gut fühlt oder nicht. Aber man muss auf jeden Fall immer, wenn man sich neu gefordert hat, dem Körper erstmal wieder Zeit geben, die Reize zu verarbeiten. Man kann nicht erwarten, dass es einem sofort gut tut. Aber oft ist es so, wenn man auch einen größeren Umfang trainiert hat, in einer unspezifischen Sportart oder auch lange Wandertouren gemacht hat, etc., wenn dann die Ermüdung davon wieder zurückgeht und man sich wieder erholt, dass man dann sich total bereit fühlt, auch wieder sehr intensiv zu trainieren. Also der hohe Umfang, der führt dazu, ja, dass einfach man dann belastungsverträglicher ist, auch wieder für höhere Intensitäten.
Ja. Also auf jeden Fall, da wollen wir quasi hin, zu diesem Punkt, wo wir uns quasi bereiter fühlen als vorher im Idealfall. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen auch merken. Eigentlich wäre doch jetzt so die Off-Saison oder so, ja, Ende des Jahres ein guter Moment, um solche Trainingsreize einzubauen, oder? Jetzt gerade im Hobbysport?
Ganz genau. Also jetzt sind ja die meisten Marathons durch und jetzt im Winter ist ja die Motivation vielleicht auch nicht die größte, um jetzt ständig das gleiche Laufprogramm noch weiter durchzuführen. Also klar, etwas im Schnee bietet sich an, wenn man halt sowieso wegfahren kann. Zu Hause ist vielleicht nicht immer möglich, aber dann zum Beispiel, ja, Training auf der Radrolle kann auch Spaß machen. Ist im Winter eine gute Idee. Oder aber auch sich im Spinningkurs anmelden, noch im Fitnessstudio. Oder vielleicht dann doch zu sagen, okay, ich gehe mal zweimal die Woche noch ins Schwimmbad. Also mein Gesamttrainingsvolumen vielleicht dann dadurch zu erhöhen, aber halt nicht alleine durch das Laufen. Und mich dann aber auch so ein bisschen darauf zu freuen, wenn das Frühjahr wieder kommt, dann eventuell das alternative Trainingsmittel wieder zu reduzieren und die Zeit dann wieder voll ins Laufen zu investieren.
Ja. Ja, hast du sehr schön zusammengefasst. Wenn du den Leuten da draußen jetzt noch irgendwelche Tipps mitgeben müsstest, wie sie ihre Trainingsreize ja sinnvoll einsetzen, was sie vielleicht eher nicht machen sollten, ja, wann sie vielleicht damit starten können, was ja, hast du noch für irgendwelche Botschaften an die Leute da draußen, die uns jetzt natürlich ganz fleißig zugehört haben und hoffentlich auch sehr motiviert sind, ein paar der Trainingsreize in ihr eigenes Training einfließen zu lassen?
Dadurch, dass wir jetzt so viel über Trainingsreize gesprochen haben, ist es wichtig, dass man auf jeden Fall nicht versucht, zu viele Reize gleichzeitig zu probieren, sondern sich überlegt, was ist das Ziel der Trainingseinheit. Also zum Beispiel, wenn es ja, der Long Run ist, dann möchte ich den Long Run so durchführen und möchte jetzt nicht noch zusätzliche Intensitätsspitzen da einführen und möchte gleichzeitig in einem Lauf sowohl meinen Fettstoffwechsel trainieren, wie meine Geschwindigkeit, ja, wie etwas anderes. Und das Gleiche bezieht sich natürlich auch auf eine Vorbereitungsphase. Also wenn man sagt, man möchte jetzt erstmal die Grundlagen verbessern, dann sollte man sich auch darauf konzentrieren, dass man erstmal Grundlagentraining im aeroben Bereich durchführt und nicht direkt sagt, okay, es wäre jetzt aber auch noch gut, ich mache noch ein paar Intervalle und ich mache noch dies und ich mache noch das. Also dann dann ist der Körper überfordert und man sieht dann aber auch keinen Fortschritt, weil man ihn überfordert. Ja. Also das ist dann nicht, dass man den Fortschritt nicht sieht, weil man in dem Moment vielleicht zu monoton trainiert oder stagniert, sondern man sieht den Fortschritt nicht, weil man einfach den Körper mit zu vielen Reizen überflutet hat.
Ja.
Das ist ja auch einfach wichtig, sich eine Struktur zu geben, in welcher Phase bin ich gerade und was ist mein Ziel. Und die Trainingseinheit muss dann vielleicht gar nicht ja, komplett immer durchgetaktet sein, aber sie muss dem bestimmten Ziel untergeordnet sein, was man im Kopf hat. Und dann sagt man, okay, diese Phase ist jetzt abgeschlossen und jetzt nehme ich mir ein nächstes Ziel, zum Beispiel, ich möchte meine Schwelle verbessern. Und dann setzt man gezieltes Schwellentraining noch ein. Also ja, wir haben ja dazu auch ein Buch geschrieben, Marathontraining für Frauen, da haben wir das ganz gut erklärt, weil ich glaube, zu viel mit einmal zu wollen, geht halt meistens nach hinten los.
Ja, ganz wichtig, dass du es an der Stelle erwähnt hast. Leute, überfordert euch da draußen nicht und vor allem trainiert auch clever. Also erst die Zielsetzung, dann die Auswahl des Trainingreizes, dann ja das Experimentieren damit und dann sollte man sich das Fazit natürlich ziehen und nicht unbewertet lassen. Und ja, schön, dass du an der Stelle auch euer Buch erwähnst. Das ist sicherlich auch super lesenswert, werde ich natürlich auch in die Folgenbeschreibung dieser Folge packen. Ja, ich glaube, wir sind durch für heute. Liebe Laura, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank für deine Zeit natürlich und auch für deinen, ja, wunderbaren Input.
Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Für all diejenigen, die es jetzt irgendwie noch versäumt haben, dir online zu folgen, aus welchem Grund auch immer, wo findet man dich denn? Zum Beispiel in den sozialen Netzwerken? Genau.
Ja, genau. Meine Webseite ist sehr veraltet. Da habe ich aktuell noch keine Zeit gehabt, die zu bearbeiten. Deswegen kann ich leider nur auf die sozialen Netzwerke verweisen.
Ja, da bist du ja auf Instagram vor allem sehr aktiv, ne? Das werde ich natürlich den HörerInnen in der Folgenbeschreibung verlinken. Und genau, damit sind wir durch für heute, liebe HörerInnen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, ein Abo, ein Share. Ne? Ihr kennt das Prozedere. Und damit bis nächsten Freitag. Passt auf euch auf und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.